Eine Reihe von Hochglanzplakaten läuft im schnellen Wechsel vor dem Auge des Zuschauers ab. Sie zeigen braungebrannte Körper, perfekte Brüste, Frauen, die sich Männern devot hingeben, darunter Schriftzüge prämierter Modelabels. Dann harter Cut. Verschleierte Frauen in afrikanischer Steppenlandschaft. Cut. Betende an der Klagemauer. Cut. Muslime, die sich in der Moschee niederwerfen. Cut auf die Femme fatale schlechthin. Botticellis Venus. Schließlich Eva, die Adam den verhängnisvollen Apfel reicht. Diese Bilder haben eins gemeinsam. Es sind die Körper von Frauen, die hier gezeigt werden. Aber auf welche Weise? Und vor allem, warum auf diese Weise? Die Frage nach diesem Warum ist es, mit welcher sich auch der Dokumentarfilm Female Pleasures der Schweizer Regisseurin Barbara Miller auseinandersetzt. Die Grundthese des Films dabei lautet, sei es nun die Besessenheit nach makellosen Modelkörpern oder die gänzliche Verschleierung des Körpers. Es wirken beiderseits die gleichen patriarchalen Grundstrukturen, die das Geschlecht der Frauen fetischisieren oder tabuisieren und unterdrücken. Die Angst vor der weiblichen Sexualität ist es, die der Film dabei als Ausgangspunkt annimmt.
We live in an environment where women are constantly judged.
女性は男性のイメージ通りでなければ嫌われます。
What is it that happened millions of years ago that they felt they had to do this to our bodies?
The concept of love does not exist in India.
In der Welt, in der ich gelebt habe, war ich als Frau eine Gefahr.
Die Frau als Gefahr. Es kennt wohl jeder das Bild der femme fatale, eine besonders attraktive, verführerische Frau. Geradezu verboten verführerisch. Die femme fatale bindet die Männer auf magische Weise an sich. Sie manipuliert sie mit ihren Reizen und stürzt damit schließlich auf fatale Weise den Mann, das moralische Subjekt, ins Unglück. Im Mythos und in der Literatur hat es diesen Typus der femme fatale immer gegeben. Es wäre bestimmt interessant gewesen, hätte die Dokumentation auch eine Auseinandersetzung mit diesem Typus gewagt. Die femme fatale vereint schließlich in sich die Ambivalenz zum einen von der Verteufelung des weiblichen Körpers, seine Darstellung als menschlich gewordene Verführung zur Sünde und zum anderen der Hingabe zum weiblichen Körper, der in der Narrative unserer Gesellschaft vor allem als Spielplatz für die männliche Triebbefriedigung herhielt. Von da hätte es zu der Frage kommen können, warum die Frau als Verführerin gelten soll, wo sie nach der Tradition westlicher Denker wie Sigmund Freud nicht einmal selbst als vollwertiges sexuelles Subjekt gesehen wird. Freud geht ja sogar so weit zu sagen, die Libido selbst würde ihrem Namen nicht gerecht, würde man sie in Verbindung mit dem Attribut weiblich setzen, da das Weibliche der Libido mehr Zwang auferlegt, als es ihr zugesteht, Triebkräfte freizusetzen. Die Gefahr, die von der weiblichen Sexualität ausgehe, bestehe also nicht einmal in ihr selbst, sondern in ihrer Wirkung auf den Mann. Statt eine solche Fetischisierung des weiblichen Körpers als Lustobjekt auf der einen Seite weiter auseinanderzunehmen, schließt der Film allerdings an die andere Seite an. Die Inbesitznahme des Körpers und die gänzliche Tabuisierung der weiblichen Lust durch moralische Institutionen wie kulturelle oder religiöse Gemeinschaften. Die Wahl der Protagonistinnen fiel hierbei auf Frauen, deren Erfahrungen eher die religiösen Extreme als tatsächlich den religiösen Alltag berühren. Dazu Regisseurin Barbara Miller.
Viele der Gedanken eigentlich auch, die uns bis heute prägen, also die letzten Jahrtausenden, Blick auf den weiblichen Körper als etwas Sündhaftes, die weibliche Sexualität als etwas Schlechtes. Also das kommt eigentlich von diesen Gedanken her, die durch Jahrtausende auch weitergetragen wurden. Es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch alle Religionen, aber eben auch Kulturen, weil das Religiöse oder die religiösen Ideen wurden natürlich auch in unsere Kultur, sind überall eingeflossen, auch wenn wir uns das nicht mehr so bewusst sind.
Ja, aber worum geht es denn nun eigentlich konkret? Die Dokumentation begleitet 5 junge Frauen aus 5 verschiedenen Kulturen. Anhand ihrer Biografien wird dabei versucht, Gemeinsames herauszuarbeiten. Mit der Erkenntnis, dass es nicht die Sexualität an sich ist, die unterdrückt werden soll, sondern es ist spezifisch die weibliche Sexualität, meist unter dem Deckmantel einer Religion.
Die 5 Frauen verbindet dieser Aufstand dagegen, also der Mut, auch in Gesellschaften und Kulturen, wo man nicht über Sexualität sprechen darf, endlich dieses Tabu des Schweigens zu brechen und hinzustehen und zu sagen, wie sie sich als Frauen fühlen, was sie erlebt haben und eigentlich wirklich auch für das Recht zu kämpfen, dass sie jetzt selbstbestimmt und auch selbstbewusst und auch lustvoll ihre Sexualität entdecken können und leben können.
Das ist zum einen Deborah Feldman, die abgeschottet in einer ultraorthodoxen jüdischen Familie aufwuchs und unmittelbar nach der Geburt ihres Sohnes aus arrangierter Ehe die Glaubensgemeinschaft verlässt, auf der Suche nach einem Leben, in dem sie als Frau nicht nur als notwendiges Übel gilt. Dann ist da noch Vitika Yadav, die als Mädchen in einer traditionellen hinduistischen Familie aufwuchs, wo sie lernte, Männern nicht in die Augen zu schauen und sich nie allein auf die Straße zu wagen. Diese Gebote schützten sie aber nicht vor sexueller Belästigung auf offener Straße und so begann sie sich zu wehren. Über die von ihr mitgegründete Online-Plattform Love Matters klärt sie deswegen Frauen und Männer gleichermaßen über die Bedeutung von Sex und Liebe und dem gegenseitigen Respekt in Beziehungen auf. Begleitet wird auch Leila Hussein, die als 7-jähriges Mädchen einer streng gläubigen muslimischen Familie genital verstümmelt wurde und seit der Geburt ihrer eigenen Tochter als Aktivistin und Psychotherapeutin für die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen weltweit kämpft. Da ist der Fall von Doris Wagner, die mit 19 Jahren in ein erzkatholisches Ordenskloster eintrat, wo sie sexuellen Missbrauch erlebte und die seither öffentlich über sexuelle Übergriffe in der katholischen Kirche und kirchlichen Sekten informiert. Und zuletzt ist da die Japanerin Rokude Nashiku, die sich als Manga- und Aktionskünstlerin vehement für die Akzeptanz der künstlerischen Darstellung der Vulva einsetzt und dabei durch ihre Arbeit in Konflikt mit dem japanischen Sittengesetz gerät.
In my community, marriages were always arranged, so you didn't really know who you were marrying.
I started to hate myself for being a girl.
It was a very sunny morning. At the age of 7, I've endured a practice called female genital mutilation. This is about oppressing women. It's about oppressing women's bodies. It's about controlling women's sexuality. And that's a global issue. That's not an African issue. That is not an Asian issue. That's a global issue.
Eine Schwester kam zu mir aufs Zimmer mit so einem langen Unterkleid und sagte, das tragen wir für unsere Mitbrüder. Mir hat sie gar nicht gesagt, aber habe ich verstanden, ja, okay, das ist irgendwie für die Priester wahrscheinlich schwierig, wenn sie mit Frauen im selben Haus zusammenleben, weil das sind ja Frauen. Und je weniger man sieht, dass es Frauen sind, desto leichter ist es für sie.
Als große Stärke des Films habe ich seine ruhige Erzählhaltung frei von unnötiger Effekthascherei wahrgenommen. Es gelingt außerdem, die Situation der Frauen in Afrika, Europa, Japan und Indien und bei chassidischen Amerikanern anzuprangern, ohne dabei die Tragweite der Fälle im direkten Vergleich gegeneinander aufzuwiegen. Und damit trägt jede Geschichte ihren Teil zu einem abgerundeten Gesamteindruck bei. Trotz teilweise ziemlich heftiger Szenen, wie zum Beispiel der, als die Aktivistin Leila Hussein 3 jungen Männern in einem überdimensionalen Modell einer Vulva demonstriert, wie unterschiedliche Grade der Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen vorgenommen werden, schafft es der Film, nicht in eine Dokumentation der Beklommenheit abzudriften. Vor allem bei den Szenen mit der japanischen Künstlerin Rokude Nashiku gibt es sogar eine Menge zu lachen, was den Gesamteindruck des Films deutlich hebt. Gezeigt werden also 5 emanzipierte Frauen, die auf ganz unterschiedliche Weise für ihre eigene Selbstbestimmtheit eintreten und sich dabei auch aus ihren mittlerweile privilegierten Positionen heraus zu anderen Frauen solidarisieren. Der Film bricht daher meiner Meinung nach ideal mit einem patriarchalen, von Passivität und Negativität geprägten Frauenbild. Definitiv als positiv zu nennen ist von meiner Seite auch, dass der Film auf die Auseinandersetzung um Geschlechterverhältnisse eingeht, indem er einen Feminismus zum Ausdruck bringt, der auf der Solidarität aller beruht und damit Raum lässt für einen konstruktiven Dialog.
It's not a question of fixing one gender before the other. This is a group effort. We all have to change.
Obwohl der Film für das, was er zeigt, wirklich lobenswert ist, weist er aber auch einige Schwächen auf. Zwar wird durch die Auseinandersetzung mit persönlichen und damit einzigartigen Biografien kein Anspruch auf eine Allumfassenheit gestellt, dennoch finde ich es schade, dass die ständige Fokussierung auf diese Einzelschicksale versäumt, dann diese tatsächlich auch mit aktuellen gesellschaftsstrukturellen Problemen zu verknüpfen. Die Grundthese des Films, das angsteintreibendes Element in den vielfältigen Formen der Unterdrückung und Gängelung von Frauen weltweit ist, die wird im Verlauf des Films treffend ausgeführt. Und trotzdem bleibt das Gefühl von stellenweise auftretendem Kulturrelativismus bestehen. Dabei darf der Eindruck, dass Feminismen auch in anderen Kulturkreisen auf einen neuen Status quo der Geschlechterverhältnisse gehoben werden müssen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Status quo im Westen alles andere als optimal ist. Wenn die Künstlerin Rokude Nashiku die Rückschrittigkeit der japanischen Sittengesetze kritisiert und in einem japanischen Sexshop über die offenherzige Inszenierung der Frau als ahnungsloses Püppchen, das den Geschlechtsverkehr allenfalls willentlich über sich ergehen lässt, redet, dann sollte auch dem westlichen Zuschauer klar sein, dass es sich dabei nicht um rein japanische Probleme handelt. Oder wenn Vitika Yadav erläutert, warum es einen öffentlich zugänglichen Diskurs über sexuelle Aufklärung für Männer und Frauen gleichermaßen bedarf, oder warum sie für eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Konzept von gleichgestellter Partnerschaft plädiert, dann steht diese Forderung der Stärkung der Position von Frauen im Allgemeinen im Raum. Und damit die Frage, wie diese im Konkreten aussehen soll. Es ist nun mal nirgendwo auf der Welt einfach, Selbstbestimmung nicht nur zu fordern, sondern auch zu leben. Hier wagt der Film meiner Meinung nach leider keine Utopien. Persönlich hätte ich mir außerdem eine konkretere Auseinandersetzung mit der titelgebenden weiblichen Lust gewünscht. Hier lehrt der Film uns zwar, dass es nicht okay ist, die Frau als bloße Gebärmaschine zu betrachten und dass es nicht genügt, ihre Lust als Reaktion auf die des Mannes zu sehen. Jedoch wäre auch eine eigenkreierte Kontextualisierung der weiblichen Lust innerhalb des Films wünschenswert gewesen. Vielleicht kann ich ja dazu eine kleine Anregung mit den Worten Svenja Flaspölers nachlesen, die in ihrem Essay »Die potente Frau« schreibt: Anstatt den Mann zu kastrieren, muss die Frau selbst in die Potenz finden. Aktion statt Reaktion. Positivität statt Negativität. Fülle statt Mangel. Anstatt dem Mann die Schuld für das Verharren in Passivität in die Schuhe zu schieben, beruflich, sexuell, existenziell, kommt die potente Frau in die Lust. Sie begehrt und verführt, befreit sich aus der Objektposition, ist selbst souveränes Subjekt auch der Schaulust. Anstatt die männliche Sexualität zu entwerten, wertet sie ihre eigene auf. Anstatt den Mann für seinen Willen zu hassen, befreit sie den ihren aus der jahrhundertelangen Latenz. Denn niemand kann sie von der Aufgabe entlasten, selbstbestimmt zu handeln. Niemand kann ihr abnehmen, die zu werden, die sie sein will. Flaspölers Vorstellung von Weiblichkeit knüpft damit an ein Verständnis der Potenz als Möglichkeit an. Die potente Frau ist demnach eine Frau, die ihre Kraft aus der Möglichkeit schöpft, die zu werden, die sie sein will, existenziell wie sexuell. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Was der Film Female Pleasure liefert, ist aktivistisches Potenzial. Der Film ermutigt, in weitere Diskurse zu Fragen weiblicher Sexualität durchzudringen. Er lehrt Ungehorsam gegenüber institutionalistischen Zwängen und zeigt Beispiele eines solidarischen Miteinanders von Frauen, erzählt mit viel Herz und Verstand.